Wir wollen heute Morgen auf ein Wort hören aus dem Alten Testament, aus dem zweiten Buch Mose, das 32. Kapitel ab Vers 1. Als aber das Volk sah, dass Mose lange nicht von dem Berg herabkam, da sammelte sich das Volk um Aaron und sprach zu ihm: Auf, mache uns Götter, die uns vorangehen sollen, denn wir wissen nicht, was mit diesem Mann Mose geschehen ist, der uns aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat. Da sprach Aaron zu ihnen: Reißt die goldenen Ohrringe ab, die an den Ohren eurer Frauen, eurer Söhne und eurer Töchter sind, und bringt sie zu mir. Da riss sich das ganze Volk die goldenen Ohrringe ab, die an ihren Ohren waren, und sie brachten sie zu Aaron. Und er nahm es aus ihrer Hand entgegen und bildete es mit dem Meißel und machte ein gegossenes Kalb. Da sprachen sie: Das sind eure Götter, Israel, die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben. Als Aaron das sah, baute er ein Altar vor ihm und ließ ausrufen und sprach: Morgen ist ein Fest für den Herrn. Da standen sie am Morgen früh auf und opferten Brandopfer und brachten dazu Friedensopfer. Und das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken. Sie standen auf, um sich zu belustigen. Da sprach der Herr zu Mose: Geh, steige hinab, denn dein Volk, das du aus dem Land Ägypten heraufgeführt hast, hat Verderben angerichtet. Sie sind schnell abgewichen von dem Weg, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht und haben es angebetet und ihm geopfert und gesagt: Das sind eure Götter, Israel, die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben. Und der Herr sprach zu Mose: Ich habe dieses Volk beobachtet und siehe, es ist ein halsstarriges Volk. So lass mich nun, damit mein Zorn gegen sie entbrennt und ich sie verzehre. Dich aber will ich zu einem großen Volk machen. Mose aber besänftigte das Angesicht des Herrn, seines Gottes, und sprach: Ach Herr, warum will dein Zorn gegen dein Volk entbrennen, das du mit so großer Kraft und starker Hand aus dem Land Ägypten geführt hast? Warum sollen die Ägypter sagen: Zum Unheil hat er sie herausgeführt, um sie im Gebirge umzubringen und von der Erde zu vertilgen? Wende dich ab von der Glut deines Zorns und lass dich des Unheils gereuen, das du über dein Volk bringen willst. Gedenke an deine Knechte, Abraham, Isaak und Israel, denen du bei dir selbst geschworen und zu denen du gesagt hast: Ich will euren Samen mehren wie die Sterne am Himmel, und dieses ganze Land, das ich versprochen habe, eurem Samen zu geben, sollen sie ewiglich besitzen. Da reute den Herrn das Unheil, das er seinem Volk anzutun gedroht hatte. Mose aber wandte sich um und stieg vom Berg hinab, die zwei Tafeln des Zeugnisses in seiner Hand. Diese waren auf beiden Seiten beschrieben, vorn und hinten waren sie beschrieben, und die Tafeln waren das Werk Gottes, und die Schrift war die Schrift Gottes eingegraben in die Tafeln. Als nun Josua das Geschrei des Volkes hörte, das jauchzte, sprach er zu Mose: Es ist ein Kriegsgeschrei im Lager. Er aber antwortete: Das klingt nicht wie Siegesgeschrei oder wie Geschrei der Niederlage, sondern ich höre einen Wechselgesang. Es geschah aber, als er nahe zum Lager kam und das Kalb und die Reigentänze sah, da entbrannte Moses Zorn, und er warf die Tafeln weg und zerschmetterte sie unten am Berg. Und er nahm das Kalb, das sie gemacht hatten, und verbrannte es mit Feuer und zermalmte es zu Pulver und streute es auf das Wasser und gab es den Kindern Israels zu trinken. Zu Aaron aber sprach Mose: Was hat dir dieses Volk angetan, dass du eine so große Sünde über sie gebracht hast? Da sagte Aaron: Mein Herr, lasse seinen Zorn nicht entbrennen. Du weißt, dass dieses Volk bösartig ist. Sie sprachen zu mir: Mache uns Götter, die uns vorangehen, denn wir wissen nicht, was aus diesem Mann Mose geworden ist, der uns aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat. Da sprach ich zu ihnen: Wer Gold hat, der reiße es ab. Da gaben sie es mir, und ich warf es ins Feuer. Daraus ist dieses Kalb geworden. Als nun Mose sah, dass das Volk zügellos geworden war, denn Aaron hatte ihm die Zügel schießen lassen, seinen Widersachern zum Spott, da stellte sich Mose im Tor des Lagers auf und sprach: Her zu mir, wer dem Herrn angehört. Da sammelten sich zu ihm alle Söhne Levis, und er sprach zu ihnen: So spricht der Herr, der Gott Israels. Jeder gürtet sein Schwert an seine Hüfte und geht hin und her von einem Tor zum anderen im Lager, und jeder erschlage seinen Bruder, seinen Freund und seinen Nächsten. Und die Söhne Levis machten es, wie ihnen Mose gesagt hatte, und an jenem Tag fielen vom Volk an die 3000 Männer. Und Mose sprach: Füllt heute eure Hände für den Herrn, jeder gegen seinen Sohn und gegen seinen Bruder, damit euch heute der Segen gegeben werde. Und es geschah am folgenden Tag, da sprach Mose zum Volk: Ihr habt eine große Sünde begangen, und nun will ich zu dem Herrn hinaufsteigen. Vielleicht kann ich Sühnung erwirken für eure Sünde. Als Mose wieder zum Herrn kam, sprach er: Ach, das Volk hat eine große Sünde begangen, dass sie sich goldene Götter gemacht haben. Und nun vergib ihnen doch ihre Sünde. Wenn aber nicht, so tilge mich aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Da sprach der Herr zu Mose: Ich will den aus meinem Buch tilgen, der gegen mich sündigt. So geh nun hin und führe das Volk an den Ort, von dem ich zu dir geredet habe. Siehe, mein Engel soll vor dir hergehen, aber am Tag meiner Heimsuchung will ich ihre Sünde an ihnen heimsuchen. Und der Herr schlug das Volk, weil sie sich das Kalb gemacht hatten, das Aaron angefertigt hatte. Kurz bevor diese Szene stattfindet, befand sich das Volk am Berg Sinai. Wir kennen die Geschichte. Gott erscheint den Israeliten dort am Berg Sinai. Und das ist eine ganz großartige Szene. Es blitzt, es donnert, es passieren viele Dinge. Und nicht allzu lange danach spielt die Szene, mit der wir uns heute Morgen beschäftigen wollen. Das ist eine ganz bekannte Stelle, nicht nur bei Gläubigen bekannt, also durchaus auch bei Ungläubigen. Die Stelle wird normalerweise überschrieben mit der Tanz um das goldene Kalb. Ich finde die Stelle deshalb so interessant, weil die Stelle gefährlich ist. Sie ist dahingehend gefährlich, dass sie Menschen zum Teil ermutigt, sich im Sessel zurückzulehnen. Und man zeigt dann mit dem Finger auf die Israeliten, wie es in Vers 9 heißt, dieses halsstarrige Volk. Man freut sich im Zweifelsfalle innerlich, weil man ja so ganz anders ist. Und an dem heutigen Morgen möchte ich einfach mal schauen, ob wir wirklich so ganz anders sind wie dieses halsstarrige Volk, was dort ums goldene Kalb tanzt. Gleich im allerersten Vers wird ein ganz interessantes Wort verwendet. Es ist nämlich davon die Rede, dass Mose lange nicht vom Berg herabkam. Und dieses Wort lange ist nicht so ganz eindeutig in der deutschen Sprache. Es nähert sich wieder mit großen Schritten Weihnachten, und für Kinder kurz vor der Bescherung sind, das wissen wir alle, manchmal auch für Erwachsene, 5 Minuten schon eine lange Zeit. Wenn ich nun mit meinem Auto auf der anderen Seite vielleicht an die Tankstelle fahre, und dort gibt es ja diese Sauger, wo man 50 Cent einwirft. Wenn ich da 10 Minuten saugen kann für 50 Cent, dann ist das auch eine lange Zeit. In der Regel sind die nämlich kürzer eingestellt. Objektiv betrachtet ist es natürlich so, dass diese 5 bis 10 Minuten natürlich keine wirklich lange Zeit sind. Und wenn heutzutage eine Ehe 50 Jahre hält, so sprechen wir auch von einer langen Zeit. Wir sehen also, es gibt durchaus verschiedene Möglichkeiten, das Wort lange zu verstehen. In unserem Fall bleibt natürlich zunächst mal zu klären, wie lange das Volk denn gewartet hat, bis es abtrünnig wurde. In 2. Mose 24, Vers 18 finden wir die Antwort. Mose aber ging mitten in die Wolke hinein, da er den Berg bestieg. Und Mose blieb 40 Tage und 40 Nächte auf dem Berge. Das heißt, das Volk hat nicht mehr als einen Monat gewartet, also nicht viel mehr als einen Monat gewartet, bis es von allen guten Vorsätzen abwich und Aaron bat ihm, Götter zu machen. Und wie ist das Verhalten nun zu bewerten? Ist das eine Haltung, die die Israeliten hier an den Tag legen, die verständlich ist? Ich habe 4 Punkte für den heutigen Morgen überlegt, an denen wir das vielleicht mal untersuchen können. Der erste Punkt wäre, was haben die Israeliten bisher mit Gott erlebt? Der zweite, wussten die Israeliten, was Gott von ihnen erwartete? Der dritte, hatten die Israeliten Gottes Erwartungen zugestimmt? Und der vierte, welche Rolle spielten die Ältesten, die Leiter der Gruppe und hier ganz besonders Aaron? Nun kommen wir zunächst mal zum ersten Punkt. Was haben die Israeliten bisher mit Gott erlebt? Die Israeliten hatten beispielsweise Gottes machtvolles Eingreifen in Ägypten gesehen. Sie hatten erfahren, welch große Plagen Gott den Ägyptern geschickt hatte und wie sorgsam er doch gleichzeitig um sein Volk bemüht war und es beschützte. Das Volk Israel hatte außerdem erlebt, wie Gott ein Meer geteilt hatte und sein Volk damit vor dem ägyptischen Heer, was das Volk Israel da verfolgte, gerettet hatte. Es hatte erlebt, dass Gott auf wundersame Weise sein Volk mit Wachteln und mit Manna mitten in der Wüste versorgt hatte und dass Gott selbst lebensnotwendiges Wasser dort in der Wüste aus einem Felsen hat hervorsprudeln lassen. Das heißt, das Volk Israel konnte immer wieder sehen und am eigenen Leib erfahren, dass Gott sich wie eine Mutter um seine Kinder kümmert. Und ganz am Ende, ich habe es schon erwähnt, erlebten sie sogar Gottes machtvolles Auftreten am Berg Sinai. Das Donnern, das Blitzen, bevor Gott den Menschen die 10 Gebote gab. Das heißt, sichtbarer und greifbarer konnte sich Gott seinem Volk wohl kaum offenbaren. Punkt 2. Wussten die Israeliten denn, was Gott von ihnen erwartete? Ich denke, wir alle kennen das. Wir Menschen neigen dazu, in solchen Fragen oftmals ganz, ganz genau zu sein. Wusste denn der Angeklagte, dass sein Verhalten falsch war? War es denn dem Angeklagten wirklich bewusst, was er da tat? Und oft sprechen wir Menschen von Schuld frei, weil sie durch Unwissenheit Dinge taten, von denen sie glaubten, dass sie richtig seien. Wie sieht es denn nun mit unseren Tänzern hier um das goldene Kalb aus? Wussten sie, dass sie hier etwas taten, was Gott missfiel? Auch hier ist es wichtig, dass wir wieder in die Bibel schauen, weil nur die Bibel uns hier an der Stelle Antwort geben kann. In 2. Mose 20, Vers 23 hat Gott den Israeliten geboten: Ihr sollt neben mir keine Götter aus Silber machen. Auch Götter aus Gold sollt ihr euch nicht machen. Und klarer konnte Gott seine Erwartungen wohl nicht auf den Punkt bringen. Ein Missverständnis, wie wir Menschen das gerne haben, ist hier völlig ausgeschlossen. Und auch der Beginn der 10 Gebote ist natürlich an dieser Stelle absolut unmissverständlich. Und Gott redete all diese Worte und sprach: Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft heraufgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen. Weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Wir können also hier, glaube ich, festhalten, dass das Verhalten der Israeliten an dieser Stelle durch kein Missverständnis zu erklären ist. Punkt 3. Hatten denn die Israeliten überhaupt Gottes Erwartungen zugestimmt? Auch hier muss klar sein, das ist natürlich ein eher menschliches Rechtsverständnis. Ja, also wir Menschen gehen davon aus, nur dann, wenn wir zugestimmt haben, sind wir sozusagen auch haftbar zu machen. Ja, und wenn wir nicht zugestimmt haben, dann kann man uns sozusagen auch nicht belangen. Ich möchte den Punkt trotzdem hier ansprechen. Denn ich möchte den Menschen so beschreiben, wie ihn die Bibel hier darstellt. Und auch die Bezeichnung der Mensch, den habe ich ganz bewusst gewählt, denn ich glaube, dass die Bibel uns hier einen Maßstab gibt, einen Maßstab liefert, der auf alle Menschen zu allen Zeiten anlegbar ist. Und wenn wir in das Wort schauen und lesen, in 2. Mose 24, 3, da heißt es: Und Mose kam und verkündigte dem Volk alle Worte des Herrn und alle Verordnungen, Da antwortete das Volk einstimmig und sprach: Alle Worte, die der Herr geredet hat, wollen wir tun. Diese Stelle ist ein Beweis dafür, dass das Volk einstimmig Gottes Geboten zugestimmt hatte. Wir können also festhalten, dass das Volk sich entschieden hat und dass diese Entscheidung nicht auf einem Missverständnis beruhte. Und wir wollen die Israeliten an der Stelle auch wirklich ernst nehmen. Und wir wollen ihnen nicht unterstellen, dass sie hier bewusst gelogen haben. Im Gegenteil. Mir ist wichtig, dass wir an dieser Stelle festhalten, und ich glaube auch, dass wir das tun können, dass das Volk wirklich ehrlichen Herzens diese Aussage getroffen hat. Und noch einmal, das Volk Israel steht, meiner Meinung nach, als Beispiel für den Menschen ganz allgemein. Es bleibt also festzuhalten, dass uns die Bibel hier eine Situation beschreibt, in der sich das Volk ehrlichen Herzens und einmütig zu Gott und seinen Geboten bekennt. Und weiterhin wissen wir, dass trotzdem das Volk schon nach kurzer Zeit Gottes Geboten untreu wurde. Und ich möchte die Frage heute Morgen ganz bewusst stellen: Wie kann so etwas passieren? Waren die Menschen damals wirklich so verdorben, dass nach all dem, was passiert ist, sie trotzdem untreu geworden sind? Oder, und die Frage gilt uns allen heute Morgen, könnte uns heute etwas Ähnliches passieren? Kommen wir zu dem vierten Punkt. Welche Rolle spielten hier die Ältesten, die Leiter der Gruppe, hier insbesondere Aaron? Dieser Punkt ist mir ein ganz wichtiger, ein besonders wichtiger Punkt, da ich glaube, dass wir hier eine ganze Menge lernen können. Und an dieser Stelle ist es vielleicht auch angebracht, diese Situation, die hier in der Bibel beschrieben wird, auch durchaus auf andere Situationen übertragen, in denen jemand Verantwortung trägt für andere. Wir wollen hier insbesondere an die Rolle der Eltern denken und auch an die Rolle des Mannes in der Ehe. Zunächst aber mal wollen wir mal zur heutigen Bibelstelle zurückkommen. Mose hat, bevor er ging, die Rahmenbedingungen ganz klar abgesteckt. In 2. Mose 24, Vers 13 und 14 steht geschrieben: Da machte sich Mose auf, samt seinem Diener Josua, und Mose stieg auf den Berg Gottes. Zu den Ältesten aber hatte er gesagt: Erwartet uns hier, bis wir wieder zu euch kommen. Seht, Aaron und Hur sind bei euch. Wer eine Angelegenheit hat, der wende sich an sie. Das heißt, Mose hatte hier diese Leiterschaft delegiert, diese Aufgabe des Leitens an die Ältesten. Und diese Ältesten, insbesondere Aaron und Hur, hatten nun die Aufgabe, das Volk zu betreuen und es vor Schaden zu bewahren. Und ich glaube, wir sehen hier, dass in den letzten paar tausend Jahren sich an diesem Aufgabenprofil eines Ältesten nicht wirklich viel geändert hat. Auch heutzutage ist es natürlich so, dass die Ältesten die Mitglieder der Gemeinde beraten sollen, sie sollen sie begleiten und sie natürlich auch vor Schaden bewahren. Und diese Aufgabe sollte man sich auch nicht vorschnell wünschen. Denn diese Aufgabe verheißt nicht nur, ich habe es mal genannt, Sonnenschein, wie uns die Bibelstelle hier in 2. Mose klar vor Augen führt. Leitung, und damit meine ich auch Leitung ganz allgemein, hat oftmals absolut nichts damit zu tun, dass die Geleiteten sich auch mit Freude leiten lassen. Die gesamte Geschichte des Volkes Israel in der Zeit des Mose macht dies ja unzweifelhaft deutlich. Wie oft verzweifelte Mose fast an diesem halsstarrigen Volk? Wie oft fragte er sich wohl, ob er überhaupt der Richtige für diese Aufgabe sei? Wie oft musste er unpopuläre Entscheidungen treffen? Wie oft musste er sich anhören, dass er das Volk doch besser in Ägypten gelassen hätte? Und wie bereitwillig wäre ihm das Volk wohl wieder in die Sklaverei nach Ägypten gefolgt, wenn er nur ihrem Drängen nachgegeben hätte? Aber er tat es nicht. Mose blieb an dieser Stelle standhaft. Und diese Standhaftigkeit dürfen wir auch heute von den Leitern, den Pastoren, den Ältesten erwarten. Und wie auch damals, so ist auch heutzutage diese Standhaftigkeit nicht immer einfach. Gerade in der heutigen Zeit ist es nicht einfach, das Gemeindeschiff wirklich auf dem richtigen Kurs zu halten. Denn, wir wissen das alle, von vielen Seiten kommen scheinbar neue Ideen, werden neue Ansätze an die Gemeinde herangetragen. Und wie verlockend mag es scheinen, wenn man sieht, dass andere Gemeinden mit der einen oder auch anderen Neuerung wieder neue Mitglieder in ihren Reihen willkommen heißen dürfen. Und es ist auch gar kein Zufall, dass ich gerade im letzten Abschnitt viermal das Wörtchen neu benutzt habe. Denn ich glaube, dass gerade am Beginn des 21. Jahrhunderts wir geradezu süchtig auch danach zu sein scheinen, das Neue besonders zu betonen. Das Neue, ja, was Abwechslung verspricht und auch für weitere Bevölkerungsschichten vielleicht das Gemeindeleben erst so richtig attraktiv macht. Und auch das kennen wir alle. Wir wollen ja im Allgemeinen alle irgendwo attraktiv sein. Im persönlichen Leben wie auch als Gemeinde. Und hier, um ein biblisches Bild zu gebrauchen, hier seine Schafe sozusagen auf Kurs zu halten. Und jetzt kommt, selbst dann, wenn einen die Schafe am Ende dafür auch noch beschimpfen, ist die schwierige Aufgabe eines jeden Leiters. Ich hatte ja gerade gesagt, dass ich glaube, dass das eine Situation ist, die wir nicht nur auf das Gemeindeleben beziehen können, sondern ich denke, wir Eltern kennen dieses Phänomen nur zu genau. Und ich möchte ergänzen hier auch Großeltern. Wo wachsen die Kinder? Wo gibt es die Kinder, die den ganzen Tag nur rufen, gib uns Gemüse, gib uns Obst, Mutter? Wo finden wir die Kinder, die den Fernseher und vielleicht auch die Spielekonsole wegstellen würden und stattdessen die Hausaufgaben vorzögen? Hier werden die Eltern unter Umständen auf Widerstand stoßen oder vielleicht auch mit Sicherheit auf Widerstand stoßen. Und wir wissen alle, dass Kinder, die an der Stelle alleine entscheiden dürften, was täglich auf den Tisch kommt, würden wohl eher Pommes, Pasta und Pizza wählen als Erbsen, Bohnen und Möhren. Ich möchte ergänzen, manche Erwachsene vielleicht auch. Und welches Kind wählt freiwillig die Hausaufgaben, wenn zur gleichen Zeit ein spannender Film läuft? Das heißt, hier ist Standhaftigkeit gefragt. Standhaftigkeit der Leitenden, der Eltern. Die Eltern überblicken die Zeiträume in einem viel größeren Maßstab als die Kinder und wissen daher, dass dieser Pommes-Pasta-Pizza-Weg mit Sicherheit in eine Sackgasse führt. Und die Eltern wissen, dass sie diesen Kampf führen müssen und dass es keine Liebe wäre, ihren Kindern hier nachzugeben. Ich bin als Vater kein guter Vater, wenn ich meinem Kind einen Fernseher auf das Zimmer stelle, nur damit ich keine Diskussionen mehr führen muss. Standhaftigkeit, ihr Lieben, Standhaftigkeit ist hier gefragt. Und diese Standhaftigkeit bedeutet nun im Gemeindeleben auch, dass die Leitung eine Richtung vorgibt. Eine Richtung, die sie nach intensivem Gebet und vor Gott treten als die richtige Richtung erkannt hat. Und diese Standhaftigkeit bedeutet auch, dass die Leitenden die verschiedenen Wege, die man gehen könnte, genau überdenkt und die gangbaren Wege von den Holzwegen scheidet. Jene Holzwege, wir kennen das aus der Natur, die zwar ganz, ganz tief in den Wald hineinführen, aber die plötzlich im Nichts enden. Und vor diesem Nichts gilt es, unsere Kinder als auch die Gemeinde zu bewahren. An dieser Stelle bei der Vorbereitung der Predigt wurde ich an ein tolles Buch oder beziehungsweise Hörspiel. Ich habe es von einem lieben Bruder aus der Gemeinde als Hörspiel erhalten. Musste ich daran denken, welches wohl die meisten unter euch kennen. Die Pilgerreise zur seligen Ewigkeit von John Bunyan. Britischer Baptistenprediger und Schriftsteller. Ein scheinbar uraltes Buch von 1678, in 200 Sprachen übersetzt, eins der bedeutendsten Werke der englischen christlichen Literatur, wie Wikipedia sagt. Und in diesem Buch oder in diesem Hörspiel wird eines ganz deutlich, nämlich das, was ich gerade soeben versuchte auszuführen. Auch auf dieser Pilgerreise gibt es ganz, ganz viele Wege. Viele Wege, die auch ganz bequem erscheinen. Und das Ziel ohne viel Mühe zu erreichen verheißen. Das, was wir Menschen ja am liebsten haben. Aber der Weg zu Gott ist oftmals der schmale und unscheinbare Weg. Der Weg mit Schlaglöchern. Der Weg, der einem alles abverlangt. Jener Weg also, den der natürliche Mensch überhaupt nicht gehen möchte. Und hier ist Standhaftigkeit der Leitung gefragt. Aber was tut die Leitung in unserem Fall? Wie reagiert Aaron denn auf das völlig inakzeptable Ansinnen des Volkes? Widersteht er? Nein. Nein, er sagt nämlich, reißt die goldenen Ohrringe ab, die an den Ohren eurer Frauen, eurer Söhne und eurer Töchter sind. Bringt sie zu mir. Da riss sich das ganze Volk die goldenen Ohrringe ab, die an ihren Ohren waren, und sie brachten sie zu Aaron. Und er nahm es aus ihrer Hand entgegen und bildete es mit dem Meißel und machte ein gegossenes Kalb. Da sprachen sie, das sind eure Götter, Israel, die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben. Und als Aaron das sah, baute er einen Altar vor ihm und ließ ausrufen und sprach, morgen ist ein Fest für den Herrn. Das heißt, Aaron widersteht hier in keiner Weise dem Ansinnen des Volkes. Und hier sehen wir eins. Im Altertum gab es den Spruch, Vox populi, vox Dei. Das heißt, die Stimme des Volkes ist die Stimme Gottes. Aber hier sehen wir, dass die Stimme des Volkes nicht immer die Stimme Gottes ist, sondern ganz im Gegenteil. Das Volk liefert übrigens hier auch gleich ein wunderbares Argument für seinen Wunsch. Denn wir wissen ja nicht, was mit diesem Mann Mose geschehen ist, der uns aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat. Und leider schweigt Aaron auch hier. Obwohl er ja doch wusste, wo Mose steckte. Obwohl er ja von Mose selbst den Auftrag bekommen hatte, bei etwaigen Anliegen Ansprechpartner zu sein. Aber Aaron lässt die Dinge geschehen. Und man möchte es fast so sagen, treibt die Dinge sogar voran. Und der absolut skandalöse Endpunkt dieses ganzen Treibens ist dann am nächsten Morgen das sogenannte Fest für den Herrn. Es heißt wörtlich, da standen sie am Morgen früh auf und opferten Brandopfer und brachten dazu Friedensopfer, und das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken, und sie standen auf, um sich zu belustigen. Und gerade der letzte Satz, das ist ein ganz entscheidender. Am Ende steht die Belustigung des Volkes. Und hier kommen wir wieder zu der zentralen Frage, der Frage nämlich, was ist wahrer Gottesdienst, also Dienst an Gott? Steht der Herr im Mittelpunkt oder die Belustigung der Massen? Ich denke, wir sind uns alle einig, dass es nicht um die Belustigung geht. Da jedoch dieser Punkt in vielen Gemeinden heutzutage einer der Hauptpunkte zu sein scheint, wollen wir nicht müde werden, das Gegenteil zu betonen. Wahrer Gottesdienst ist Dienst für Gott. Wenn die Menschen sich dabei wohlfühlen, umso besser. Aber die Belustigung darf niemals das Hauptziel sein. Und auch hier ist wieder Standhaftigkeit gefragt. In den letzten Minuten haben wir den Fokus, den Blickwinkel direkt auf die Menschen, das Volk Israel gelegt. Wir wollen nun einmal die Sicht Gottes betrachten. Denn Gott sprach zu Mose, geh, steige hinab, denn dein Volk, das du aus dem Land Ägypten heraufgeführt hast, hat Verderben angerichtet. Sie sind schnell abgewichen von dem Weg, den ich ihnen geboten habe. Der Herr beurteilt das Verhalten des Volkes als Verderben. Gott spricht hier ein hartes und auch eindeutiges Urteil. Gott bestätigt auch noch einmal, dass das Volk schnell von seinem Weg abgekommen ist. Es dauerte nicht lange, bis das Volk scheinbar alles vergessen hatte, was es zuvor versprochen hatte. Alles vergessen hatte, was Gott geboten hatte. Und Gott bezeichnet das Volk als ein halsstarriges Volk. Und er möchte es verzehren. Lassen wir das Volk Israel mal dort in der Wüste, dort an diesem goldenen Kalb stehen. Und richten wir unser Augenmerk einmal auf uns, auf unser Herz. Wie geht es dir beim Lesen dieser Textstelle? Empfindest du vielleicht auch diese innere Distanz zu diesen Menschen? Bist auch du empört darüber, dass dieses Volk doch so viel mit Gott erlebt hat? Dass dieses Volk doch Gott sein Versprechen gab und dass es am Ende so kläglich scheiterte? Und fühlst du vielleicht auch im Herzen Wut aufsteigen über diese Undankbarkeit? Und möchtest du nicht auch ausrufen, ich hätte mich anders verhalten? Nun, hättest du dich wirklich so anders verhalten? Oder bist auch du heute nicht oftmals genauso undankbar und genauso vergesslich wie das Volk Israel damals in der Wüste? Wie oft hat Gott für dich das Meer geteilt und dich mit Manna versorgt? Und wie oft wirst du ihm dennoch untreu? Das größte Wunder, dass er dich vor Anbeginn der Welt erwählt hat, vergisst du so oft. Ich persönlich, für mich, weiß, dass ich an jedem Tag, den ich hier auf der Erde lebe, immer und immer wieder aufs Neue dieses halsstarrige Volk bin, welches immer und immer wieder von Gottes Weg auch abweicht. Und ich glaube, wenn wir die Zeilen hier in 2. Mose lesen, sollten wir demütig werden und gerade nicht überheblich und denken, wir wären da besser gewesen. Und ich möchte gerne den Herrn Jesus ganz persönlich an dieser Stelle zu Wort kommen lassen, mit einem Gleichnis, was wir kennen, aber was so wunderbar passt. Von daher möchte ich es heute Morgen einfach hier mit vortragen. Das ist die Geschichte, das Gleichnis vom Pharisäer und vom Zöllner in Lukas 18. Er sagte aber auch zu etlichen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien. Und die übrigen verachteten dieses Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich selbst: O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Und der Zöllner stand von ferne, wagte nicht einmal seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug an seine Brust und sprach: O Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, im Gegensatz zu jenem. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Lass uns Gott an dieser Stelle bitten, dass wir demütig werden wie dieser Zöllner, denn wir sind keinen Deut besser als jene Menschen, die dort um das Kalb tanzten, und wir sind täglich von Gottes Gnade abhängig, und wir sollten es auch nie vergessen. Kommen wir zur Sicht des Mose. Mose hat, darauf möchte ich heute Morgen nicht explizit eingehen, zuvor mit Gott gerungen und er hat argumentiert, dass er doch bitte seinen Zorn nicht gegen sein Volk entbrennen lassen solle, und hat am Ende erreicht, wie es heißt, da reute den Herrn das Unheil, das er seinem Volk anzutun gedroht hatte. Nun steigt Mose vom Berg herab und stellt, nachdem er bereits das Kalb zerstört hatte und das Pulver mit Wasser vermischt dem Volk Israel zu trinken gegeben hatte, Aaron zur Rede und sagt zu ihm: Was hat dir das Volk angetan, dass du eine so große Sünde über sie gebracht hast? Und hier wird etwas deutlich, was in der heutigen Zeit leider viel zu oft vergessen wird. Diese Pflichtversessenheit, dieses Nicht-Tun, was seine Aufgabe eigentlich gewesen wäre, seine Nachlässigkeit in der Leitung, hat rein gar nichts mit Liebe zu tun. Das heißt, wer seine Kinder liebt, wer seine Gemeinde liebt, der wird den Konflikt austragen und nicht die Geliebten in eine völlig falsche Richtung ziehen lassen. Und das ist wahre Liebe. Und auch wie Aaron auf die Frage des Mose reagiert, ist bezeichnend, denn Aaron sagt: Mein Herr, lasse seinen Zorn nicht entbrennen, du weißt, dass dieses Volk bösartig ist. Sie sprachen zu mir: Mache uns Götter, die uns vorangehen, denn wir wissen nicht, was aus diesem Mann geworden ist. Und dann sagt er weiter in Vers 24, da sprach ich zu ihnen: Wer Gold hat, der reiße es ab. Da gaben sie es mir und ich warf es ins Feuer, daraus ist dieses Kalb geworden. Was tut Aaron? Nun, er schiebt dem Volk die Schuld in die Schuhe. Und diese Stelle, wir sehen, die Geschichten wiederholen sich immer wieder in der Bibel. Diese Stelle hat mit Sicherheit nicht nur mich ans Paradies erinnert. Als Gott Adam nach dem Sündenfall zur Rede stellt, in 1. Mose 3, und ihn ruft und sagt: Wo bist du? Und Adam antwortete: Ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt. Darum habe ich mich verborgen. Und Gott spricht dann: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe? Du sollst nicht davon essen. Und der Mensch antwortet: Die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, die gab mir von dem Baum und ich aß. Adam schiebt hier die Schuld auf Gott. Das heißt, Gott hatte wie man vielleicht so schön sagt, ihm ein nicht fehlerfreies Modell geliefert. Diese Frau war voller Fehler und die hat das Ganze sozusagen dann ins Rollen gebracht. Was aber Adam und später auch Aaron völlig unerwähnt lassen, ist ihr persönliches Versagen an der Stelle. Sie waren als Leiter doch eingesetzt und haben versagt. Sie sollten ihre Herde beschützen und haben sie ins Verderben laufen lassen. Sie waren mit einem falschen, antigöttlichen Wunsch konfrontiert und haben nicht widerstanden. Und am Ende schieben sie die Schuld auf die anderen und auch hier wieder. Wir müssen, glaube ich, unglaublich aufpassen. Urteilen wir nicht vorschnell. Bist du ganz persönlich bereit, die Wahrheit zu vertreten, auch wenn es dir Ärger einbringt? Stehst du ganz klar auf Gottes Seite, auch wenn du dadurch ausgegrenzt, vielleicht verachtet und beschimpft wirst? Wir beten immer auch für Christen in der Verfolgung. Diese Christen in der Verfolgung sind oftmals ganz, ganz weit weg. Aber auch wir hier werden im Zweifelsfalle ausgegrenzt, verachtet und beschimpft, wenn wir weiter an Gottes Wort festhalten. Und Mose urteilt über Aarons Verhalten ganz klar und auch ganz unmissverständlich. Als nun Mose sah, dass das Volk zügellos geworden war, denn Aaron hatte ihm die Zügel schießen lassen, seinen Widersachern zum Spott, da stellte sich Mose im Tor des Lagers auf und sprach. Mose gebraucht hier ein eindeutiges und auch sehr einprägsames Bild. Wie die Zügel ein Pferd in die richtige Richtung lenken, so lenkt auch der Leiter seine ihm Anvertrauten. Es ist keine Liebe, wenn wir die Zügel loslassen, denn dann wird die Gemeinde, werden unsere Kinder, werden unsere uns Anvertrauten im wahrsten Sinne des Wortes zügellos. Die vorliegende Bibelstelle macht aber auch noch etwas anderes deutlich. Sie macht deutlich, dass diese Sünde, die das Volk hier begangen hat, gesühnt werden muss. Die Sünde des Volkes war so groß, dass an die 3000 Männer durch das Schwert sterben mussten. Das heißt, wir sehen, wie schwer diese Sünde in den Augen Gottes wog. Und Mose macht das nochmal deutlich, indem er nämlich sagt, ihr habt eine große Sünde begangen. Und nun will ich zum Herrn hinaufsteigen. Vielleicht kann ich Sühnung erwirken für eure Sünde. Und die Worte, die Mose nun zum Herrn spricht, mögen heute auch als Einleitung für den Schlussteil meiner Predigt heute Morgen dienen. Als nun Mose wieder zum Herrn kam, sprach er, ach, das Volk hat eine große Sünde begangen, dass sie sich goldene Götter gemacht haben, und nun vergib ihnen doch ihre Sünde, wenn aber nicht, so tilge mich aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Mose traf augenscheinlich zunächst mal hier keine Sünde. Mose war an der Stelle ohne Sünde, aber er stellt sich hier vor sein Volk und möchte aus dem Buch des Lebens ausgetilgt werden, sofern Gott dem Volk seine Sünde nicht vergibt. Viele, viele Jahre später wird einer kommen, geboren von einer Jungfrau, in einem unwirtlichen Stall in Bethlehem. Der wird als Sündloser die Sünden der Menschen mit ans Kreuz von Golgatha nehmen, doch Mose ist nicht der Herr Jesus selbst. Und so spricht Gott zu Mose, ich will den aus meinem Buch tilgen, der gegen mich sündigt. Mose konnte nicht die Sünden des Volkes vor Gott ungeschehen machen, aber der Herr Jesus kann dies. Und vielleicht sitzen heute Morgen hier im Gottesdienst, nur Gott weiß das, auch Menschen unter uns, die ihre schwere Schuld vor Gott einsehen, die gemerkt haben, dass sie genauso undankbar und götzendienerisch sind, wie das Volk Israel mit seinem goldenen Kalb. Und für all jene gibt es Hoffnung. Denn der Herr Jesus ist das Licht der Welt, er ist diese Hoffnung, er ist derjenige, von dem Johannes sagt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werden. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Amen.